dieses ins kalte Wasser schmeißen war mal eine Foltermethode und ist es heute immer noch. Das kann gut gehen, wenn die Person wirklich den Fall aufnimmt. Es kann aber, und das tut es auch in ganz vielen Fällen, ganz grauenvoll schief gehen. Und dann ist ganz schnell dieser Vertrauensvorschuss ist dann aufgebraucht und dann zerbrechen die Beziehungen. Und es ist letztlich besser zu starten mit dem Grundvertrauen, ja, also dieser Grundhaltung. Ich glaube, dass du es willst, ich glaube, dass du es kannst, aber lass uns jetzt mit diesem Schwungrad explorieren, wo du wirklich stehst.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: 4 Tipps für bessere Führung mit Startup-Coach Dorothea von Wichert-Nick. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von fürgründer.de. Es gibt zwar viele Definitionen von Leadership, doch gemeinsam haben sie, dass es um die Führung von Menschen geht. Und sicherlich kann jeder von einem Chef erzählen, der ihn schon mal schlecht geführt hat. Doch selbst es besser machen, gerade in schwierigen Zeiten, das ist gar nicht so einfach. Und deshalb ist heute Dorothea von Wichert-Nick zu Gast. Dorothea war über 20 Jahre in Wachstumsunternehmen als Führungskraft erfolgreich aktiv. Und nun begleitet sie mit ihrem Unternehmen Volate Gründer und Gründerin dabei, vom Startup zum Wachstumsunternehmen zu werden. Wie zum Beispiel AirUp, Finanzguru oder Wunderpflanz. Und passend dazu hat sie auch ein Buch geschrieben, vom Gründer zum CEO. Dazu gibt es auch schon eine spannende Folge in unserem Podcast-Kanal. Und wir werden jetzt in mehreren Folgen ein bisschen tiefer eintauchen in wichtige Elemente von guter Führung. Hallo Dorothea, vielen Dank, dass du wieder dabei bist.
Hallo René, cool hier zu sein bei diesem wichtigen Thema, was absolut mein Herzensthema ist. Denn ja, ich habe auch schon richtig schlechte Führung erlebt und ich habe gesehen, was gute Führung produzieren kann. Insofern...
lass uns los.
Schön hier.
Genau. Ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt, es gibt eine ganze Reihe an Definitionen von Leadership. Was ist denn dein Verständnis oder deine Herangehensweise an Leadership, um das erstmal glatt zu ziehen, bevor wir dann auf die Grundelemente von guter Führung eingehen?
Ja, bei Leadership geht es letztlich ganz vereinfacht immer darum, Menschen auf ein gemeinsames Ziel hinzubewegen. Und alles, was dem dient, dieses wir gehen gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel zu, das gehört zur Führung.
Mhm. Wie ist denn dann häufig die Ausgangslage, wenn Startups und Gründer, Gründerinnen zu dir ins Coaching kommen oder mit dir Kontakt aufnehmen und über ihre Führung quasi sprechen wollen, beziehungsweise das, was vielleicht nicht so gut funktioniert? Was ist da so der Startpunkt?
Ja, ganz oft beginnt das mit der Frage, natürlich, ich habe da Mitarbeiter, ich habe da Kollegen, an die glaube ich, die sind eigentlich gut, die haben total Bock. Und irgendwas klappt nicht. Ja, irgendwie kommen wir nicht zusammen. Ich kriege nicht das rüber, was ich erreichen möchte mit ihnen. Und wir erreichen gemeinsam die Ziele nicht. Mhm. Und dann schauen wir immer genauer hin, was passiert da eigentlich.
Und was sind dann im Prinzip die Grundlagen, die man dann setzen muss oder setzen kann, damit sich das bessert über die Zeit?
Ja. Ich gucke mir da eigentlich immer gerne an, was ich nenne das Flywheel der Führung, also das Schwungrad der Führung. Schwungrad ist die Idee, ich habe ein Rad, was am Anfang ein bisschen mühselig anzustoßen ist, aber je mehr Energie ich reingebe, desto schneller läuft es und irgendwann mal läuft es mehr oder minder von selbst. Und so ein Schwungrad gibt es tatsächlich auch in der Führung. Das besteht im Kern aus 4 Instrumenten der Führung. Das geht los bei der Frage, wie übergebe ich eigentlich Verantwortung? Wie übergebe ich Verantwortung so, dass mein Gegenüber wirklich genau weiß, was ich will und in die richtige Richtung läuft?
Mhm. Weil du ja am Anfang auch gesagt hast, dieses Thema Führung umfasst, dass wir gemeinsam in so eine gemeinsame Richtung gehen. Ne? Und, dass die Richtung quasi klar ist. Also da würde jetzt hier angesetzt werden, wirklich klar zu machen. Einerseits sicherlich das Unternehmen insgesamt, wo möchte das hin, aber dann auch für die einzelne Person eigentlich die Richtung vorzugeben, wo man sich mal wieder treffen möchte dann.
Genau, die Richtung klar vorzugeben. Klarheit spielt in allen. Ich kann sonst einmal kurz einen Überblick geben, dann können wir ein bisschen mehr eintauchen. Ja, aber klar die Verantwortung zu übergeben, dass wirklich beide Seiten wissen, okay, wir haben gemeinsam verstanden, worum es geht. Mhm. Dann ist der zweite Schritt sozusagen, ist es nachhaltend, passiert das auch, was ich will? Wenn so eine Aufgabe gelungen ist oder sag mal so fertig ist, kann ja auch nicht gelungen sein, dann geht es natürlich darum zu schauen, was war gut, was war schlecht, also das ganze Thema Feedback. Und ein gutes Feedback geht immer dazu über, zu schauen, wo kann sich dieser Mensch weiterentwickeln. Also sowohl bei guten als auch bei schlechten. Und mit dieser Weiterentwicklung geht das Sprungrad weiter. Ja, wenn jemand sich gut entwickelt, kann ich wiederum mehr Verantwortung übergeben und damit kommt so eine Führungsbeziehung in Gang. Und was im Kern passiert, wenn man diese Instrumente, lass uns da gleich mal ein bisschen genauer eintauchen und zeigen, auch wo die Stolpersteine sind. Mhm. Wenn man diese Instrumente gut einsetzt und bewusst einsetzt, und die sind nicht so kompliziert an sich, dann entsteht ein gemeinsames Vertrauen, was halt auch dazu führt, dass man irgendwann in der Lage ist, Schritt für Schritt sich auch sozusagen aus der engen Führung in eine immer losere Führung zu bewegen. Und dieses Vertrauen zu entwickeln, das ist letztlich das gemeinsame Ziel in all dieser Führungsinstrumente, ja, dahin zu kommen, dass ich weiß, hey, René, ich habe nicht nur eine Ahnung, dass er ein Guter ist und dass er Bock hat, sondern der René hat richtig, ich weiß genau, was der kann, ich weiß, wie ich ihn weiterbringen kann. Und das gibt dann diese Energie, wo wirklich Magisches entstehen kann.
Du hast gerade gesagt, man kommt dann von einer engeren zu einer loseren Führung. Das heißt, du würdest klar dafür votieren, eng anzufangen, statt im Prinzip, was man ja auch durchaus häufig trifft und auch vielleicht, ne, jetzt habe ich da jemanden neu eingestellt, der hat ja durchaus auch schon ein paar Stationen hinter sich und dem vertraue ich jetzt einfach und der läuft jetzt los.
Ja, plädiere ich immer dafür, enger anzufangen. Das hängt natürlich vom Niveau ab. Und das im gemeinsamen Verständnis, weil ich sage immer, und wir wollen das ja auch nochmal das Thema Vertrauen weiter vertiefen, dieses ins kalte Wasser schmeißen war mal eine Foltermethode. Mhm. Und ist es heute immer noch. Das kann gut gehen, wenn die Personen wirklich den Pfahl aufnehmen. Es kann aber, und das tut es auch in ganz vielen Fällen, ganz grauenvoll schief gehen. Und dann ist ganz schnell das Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss ist dann aufgebraucht. Und dann zerbrechen die Beziehungen. Und es ist letztlich besser zu starten mit dem Grundvertrauen. Ja, also dieser Grundhaltung. Ich glaube, dass du es willst. Ich glaube, dass du es kannst. Aber lass uns jetzt mit diesem Schwungrad explorieren, wo du wirklich stehst. Okay. Und dann baut man Schritt für Schritt Vertrauen auf und kommt in eine Beziehung, die wirklich dann auch stabil und sich sicher anfühlt für beide Seiten.
Ja, dann lass uns doch einmal das Schwungrad in Gang setzen.
Lass uns mal in Gang setzen, genau. Als erstes Verantwortungsübergabe. Ja, und du sagtest ja schon auch basierend auf der Definition, ja, es geht um gemeinsame Ziele. Und tatsächlich bei der Verantwortungsübergabe, der größte Stolperstein ist in der Klarheit im Prozess. Also bin ich mir klar als Führungskraft, was ich wirklich will? Nein. Ich weiß nicht, wie oft ich eine Idee hatte, das und das sollte mal passieren. Ich schmeiß mal die Aufgabe über den Zaun. Das war so eine spontane Idee. Ich habe auch mal eine Führungskraft erlebt, die war sehr kreativ, die hat das mit ihrem Team ständig gemacht. Nur leider fehlte sozusagen die innere Klarheit und das innere Commitment, sodass viele dieser Ideen am nächsten Tag vergessen waren. Das Team hat sich irgendwann darauf eingestellt, einfach 2 Tage zu warten, bis sie was angefangen haben. Das war völlig, völlig logisch. Ja? Aber wenn du innerlich selber nicht klar bist, was will ich überhaupt, sozusagen, da geht schon die Übergabe oft schief. Mhm. Also so ein erster Schritt in der Übergabe ist, sich selber Klarheit zu verschaffen. Was ist das Ziel? Was soll erreicht werden mit diesem Paket, was ich jetzt weitergebe?
Ich merke das auch tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie du es beschreibst, ist auch häufig ein Thema bei mir, wenn ich Aufgaben, wenn ich mir denke, okay, das ist doch eine gute Aufgabe, die sollten wir mal machen, dann ist aber oft wenig Zeit. Man schreibt dann ins Ticketsystem oder ins Projektmanagementsystem so ein paar Dinge rein. Für einen selbst ist es ja super klar, was man da machen möchte und auch vielleicht das Vorgehen, um da hinzukommen. Mhm. Und dann treffen wir uns aber tatsächlich wieder und schauen, wie die Aufgabe erledigt wurde und es ist irgendwie was anderes rausgekommen. So, und das ist dann häufig so ein Punkt, wenn ich mir dann selber nochmal die Aufgabenstellung angucke, dass es tatsächlich unklar ist oder eben auch nicht einfach Missverständnisse passieren können. Was ich jetzt dann teilweise mache, ist, ich lasse mir von ChatGPT ein bisschen helfen und erstelle mit der KI ein Briefing. Also ich gebe quasi die Aufgabe mal vor und dann sage ich hier, wie könnte dann ein Briefing aussehen, wo auch viele Punkte drin berücksichtigt sind, die bei mir im Kopf sind. Aber was könnte quasi der Person helfen, diese Aufgabe strukturiert dann auch anzugehen?
Das ist schon mal super. Also diese Klarheit herzustellen, also auch challengen zu lassen. Und trotzdem, und das ist der zweite Schritt in der Verantwortungsübergabe, musst du natürlich eine Rückmeldung kriegen, was hat das Gegenüber verstanden? Weil wir kommen natürlich immer aus zwei Welten. Ja, du als Chef von der Janze hast den Blick von oben, Adlerperspektive. Deine Mitarbeiterin hat im Zweifelsfall, sieht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil mittendrin im sozusagen operativen Dschungel. Und deshalb ist in der Verantwortungsübergabe ein ganz wesentlicher zweiter Schritt, kommen noch drei weitere, ist tatsächlich sicherzustellen, was hat denn mein Gegenüber verstanden? Ja. Also nicht nur das Briefing rauszuschießen, hier hast du es, sondern erstmal zu fragen, was hast du denn verstanden, was das Ziel und die Aufgabe ist? Und dieses Backbriefing nennt sich das, das lassen viele weg.
Ja, ich auch. Ja, und
du wahrscheinlich auch. Kostet ja auch irgendwie Zeit, ja. Und ich bin mir ja klar, muss ja eigentlich logisch sein. Und das ist so ein zweiter typischer echter Fuck-up in Übergaben. Und es ist immer, wenn was schief geht, passiert genau das. Deine Mitarbeiterin, deine Kollegin will dich ja unterstützen. Also was ist die typische Antwort auf, kannst du bitte Folgendes machen?
Ja, kann ich.
Mhm. Wenn du diese Antwort hast, was weißt du dann über deine Kollegin?
Dass sie es tun möchte. Dass sie willens ist, es zu tun.
Aha. Und was weißt du noch?
Dass es irgendwann als Ergebnis zurückkommt, würde ich sagen.
Mhm. Genau. Irgendwann. Ja. Aber du weißt nicht, was sie tun will. Ja. Und du weißt auch nicht, wie sie deine Anfrage verstanden hat.
Mhm.
Ja. Also so ein typisches Beispiel, ich mal als Szenario gemacht. Ja. Ein CEO hat am nächsten Tag Beiratsmeeting, braucht von der CFO dringend noch eine Präsentation. Kannst du mir mal die Präsentation machen, so schnell wie möglich?
Ja.
Die CFO hat aber gerade gestern noch eine dringende Aufgabe übernommen. Also denkt sie sich, ja, mache ich, wenn die andere dringende Aufgabe fertig ist. Ja? CEO wird total nervös. Dieses Klären ist essentiell. Ja, mache ich, ist keine Antwort.
Ja.
Während Nein tatsächlich ein vollständiger Satz ist und eine Antwort ist, ja, mache ich, ist keine Antwort. Sondern eine Antwort ist so in einem ersten Schritt erstmal ein Rückbriefing. Okay, lieber René, ich habe verstanden, dass du Folgendes von mir willst. Ist das richtig so? Und wenn ihr das Verständnis geklärt habt, ist dann immer auch wichtig, dass deine Kollegin, ich bleibe jetzt bei meiner weiblichen Form, dass deine Kollegin sich dann erstmal Gedanken gemacht, wie will ich denn das jetzt lösen? Ja? Also je größer das Projekt ist, desto mehr kannst du da Zeit geben. Wenn es eine kleine Aufgabe ist, kannst du das im Gespräch machen. Ja, also hier, ich brauche da was bis morgen. Ja, hast du es verstanden? Und dann, wie willst du es jetzt angehen? Wenn es was Größeres ist, kannst du auch mal sagen, hey, mach dir mal 2 Tage Gedanken, wie du das Projekt strukturieren willst. Was ist ein Zeitplan? Was brauchst du dafür? Es gibt auch ein Briefing-Dokument, das kann ich euch auch nochmal schicken für das Briefing und Backbriefing. Und was passiert, wenn jetzt deine Kollegin anfängt, sich Gedanken zu machen? Diese Aufgabe, die du bisher geowned hast, ja, wird jetzt zu ihrer Aufgabe, weil sie macht sich Gedanken und Ownership. Ganz wichtiges Thema entsteht immer, wenn wir Dinge selbst tun. Wenn wir Dinge selbst schreiben, wenn wir uns Gedanken machen, dann wird so ein Projekt unseres. Ja, jetzt macht sie sich also Gedanken, entweder kurz oder über ein paar Tage. Und dann geht das Spiel zurück. Ja, dann kommt die Rückmeldung von ihr. Also René, nochmal, ich hatte Folgendes verstanden, was du willst. Mein Vorschlag, wie ich damit umgehe, ist Folgendes. Ja, ich will ABC machen. Wenn es länger ist, lass uns Check-ins einmal die Woche haben in unserem One-on-One, dann sage ich dir, wie weit ich bin und bis dahin werde ich fertig sein.
Ja.
Ja? Und dann kannst du genauso checken, ist das, also fällt mir noch was ein, kannst du ergänzen.
Okay.
Und dann, wenn ihr das abgesprochen habt, dann habt ihr die Klarheit zu sagen, okay, genauso machen wir es. Und was du mit diesem Prozess machst, du ziehst ganz viel Kontrolle, du hast ja vorhin beschrieben, ja, dann kommt sie halt irgendwann. Ja, und oft kommen Menschen damit was, ich sage ja gar nicht mal was Falschen, sondern mit was anderen, als was wir uns vorgestellt hatten, weil sie haben es ja versucht richtig zu machen, aber eben in ihrem System. Ja, und diese Kontrolle, die meisten am Ende machen, wenn dann eventuell schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, die zieht dieses Verfahren nach vorne. Ja, das macht man am Anfang. Und wenn man dann gerade bei größeren Projekten immer wieder so Zwischenchecks hat, kann man immer wieder schauen, sozusagen bei der normalen Übergabe, ich gebe dir was und kontrolliere am Ende, ist die Chance einfach riesig, deine Mitarbeiterin geht dorthin, dein Wunsch geht in eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Wenn ihr jetzt aber eng beieinander seid, und da spielt dann Rechenschaft eine große Rolle, wenn ihr immer wieder checkt, sind wir on track, dann geht es einfach nicht so auseinander.
Mhm.
Also da geht es bei der Übergabe ganz, ganz viel um diese Klarheit. Weiß ich, was ich will? Hat mein Gegenüber verstanden, was ich will? Ist es klar, was die Person machen will und habe ich das verstanden und sind wir uns einig. Und wenn man so startet, hat man natürlich auch wieder ganz viel Vertrauen. Jetzt kann ich die Person loslaufen lassen.
Nein.
Ja. Also das ist der erste Block in diesem Schwungrad.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Du hast es schon angesprochen. Es geht ja dann weiter und die Person kommt zurück und stellt auch vor, beziehungsweise ich halte als Führungskraft auch nach.
Ja, also der zweite Schritt ist dann Rechenschaft. Und da ist es, Rechenschaft, sehr lustig, ist so ein Wort, was wir alle meiden. Also was ist so deine Assoziation mit Rechenschaft? Jemand zieht sich zur Rechenschaft. Was denkst du da?
Ja, naja, so ein Rechenschaftsbericht, ne, ist nie angenehm, weil quasi vielleicht auch das Thema Misstrauen da mitschwingt. Ne? Dass man sagt, naja, jetzt muss ich mich hier, jetzt muss ich Rechenschaft ablegen, dann wird ganz genau geguckt wird, ob ich es richtig gemacht habe oder um damit der Gegenüber herausfinden kann, wo ich was falsch gemacht habe.
Also wir meinen dieses Wort, ja. Also deshalb nutzen wir ja auch heute meist das englische Wort Accountability, weil es lustig ist, im Englischen meiden die Leute genauso das Wort Accountability, ja, weil es genau dieses, es hat was Bedrohliches. Und da fängt schon an, ein gutes Unternehmen, eine starke Kultur hat eine starke Accountability-Kultur, wo man sagt, dieses gegenseitig Checken, sind wir noch on track, ist etwas Positives, weil es gibt uns eigentlich Sicherheit, dass wir im gemeinsamen Verständnis bleiben. Und Accountability positiv gelebt ist ein totaler Vertrauenstreiber, ja? Weil Vertrauen entsteht, wenn ich mache, was ich verspreche. Also entwickeln wir Checkpunkte, wo wir das überprüfen. Und wir haben jetzt schon gesagt, in der Verantwortungsübergabe ist es ganz wichtig, auch diese Checkpunkte zu definieren. Und was das macht, ist, wir definieren im Prinzip vorab, wir verabreden Punkte, wo wir gemeinsam drauf schauen. Und weil es eine gemeinsame Verabredung ist, ist es auch nicht aufoktroyiert. Es ist kein, ich als Chef gucke jetzt nach, was du falsch gemacht hast zu irgendwelchen Zeitpunkten, ja, wenn es mir gerade danach ist, sondern wir haben uns geeinigt, wie wir gemeinsam immer wieder drauf schauen. Und also Accountability ist da ganz wichtig. Accountability ist auch ganz zentral, ist von beiden Seiten. Also was ich im Coaching immer wieder höre ist, naja, die hat ja die Aufgabe ernommen. Wenn sie jetzt nichts liefert, ist es ihr Problem. Nein. Wenn ihr euch klar verabredet habt, bist du als Führungskraft genauso in der Pflicht, nachzuhalten. Weil ihr habt das ja verabredet. Und wenn du nicht nachhältst, brichst du genauso die Verabredung der Accountability wie dein Gegenüber. Also das ist ganz wichtig. Erstens, Accountability ist Performance Booster. Accountability ist zweiseitig. Und dann hilft es tatsächlich auch, einfach Accountability-Prozesse zu verabreden. Ja, und das heißt, im Basisprozess, ich übergebe dir eine Aufgabe, wir haben Check-ins zu den Punkten. Ja, da schauen wir gemeinsam drauf. Und am Ende machen wir Feedback. Alles klar.
Und der Satz, den man nicht bringen sollte, ist im Prinzip, du meldest dich, wenn du Probleme hast.
Genau. Nein, sondern Zwischenschritte, weil Probleme, ich gehe mal davon aus, dass Menschen zeigen wollen, dass sie ganz viel selber können. Ja. Und, das heißt, die meisten kommen auch zu spät bei Problemen, weil sie ja eigentlich alles versuchen wollen, um selbstständig zu sein. Und das ist gar nicht bös gemeint, sondern eher positiv. Und deshalb ist einfach diese regelmäßigen Rhythmen, diese Entkoppeln von, ist was schiefgegangen oder nicht schiefgegangen. Ich meine, wenn wir einen regelmäßigen Rhythmus haben, du sagst jedes Mal, hey, ich bin voll on track und voll mir ist es schon gelaufen, ist doch großartig. Auch da wieder, dann kriegst du positives Feedback von mir. Ich habe als Führungskraft das Gefühl, alles on track, ich fühle mich sicher. Ja, ich muss jetzt nicht reingrätschen. Also eben dort an dem Rhythmus bleiben und dann aber auch klar sein, tatsächlich, wenn sich in so einem Prozess zeigt, es kann sein, dass ich es nicht erreiche, dann gilt natürlich die Pflicht, auch jenseits des Plans, ich melde mich frühzeitig. Hm. Ja, und ich melde mich bitteschön nicht mit Entschuldigung, sondern ganz klar, hier geht was schief oder hey, es kann ja auch sein, ich krieg gerade von einem zweiten Chef eine ganz andere wichtige Aufgabe rein. Ich bin jetzt am Balancieren, was soll ich machen? Ja, das ist ja alles, kann ja alles passieren in dem Prozess. Und dann geht es einfach darum, dass man frühzeitig und entspannt, ohne Entschuldigung, ja, ohne Rechtfertigung in diesen Prozess reingeht und dann guckt, gemeinsam schaut, okay, was können wir tun, damit wir zu einer guten Lösung kommen. Ja, und das gilt erst recht, wenn wirklich was schiefgegangen ist.
Ja.
Das ist Accountability und da geht es auch wiederum einfach klar, wir bleiben on track. Ja, wir geben uns gegenseitig Updates und ja, ganz wichtig, und das steht ja wirklich im Herzen dieses Flywheels, gute Accountability schafft Vertrauen. Ja, es ist das Gegenteil von Misstrauen.
Und du hast es ja angesprochen, es kann so ein Booster sein für Vertrauen im Team, weil ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass jetzt nicht immer nur dieses Thema Accountability von der Führungskraft zum Mitarbeiter geht, sondern vielleicht auch zwischen den Mitarbeitern dann untereinander, weil alle wissen ja vielleicht auch, ne, wo ist das Unternehmensziel, und da dann hin und wieder auch mal zu fragen, Mensch, wie läuft's denn bei dir eigentlich, und brauchst du vielleicht auch Hilfe? Ne? Also das ist ja eigentlich dann auch so ein Thema, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Nicht jeder versucht, so gut wie möglich da durchzukommen und hofft, dass es dann irgendwie schon klappt, weil dann wird es wahrscheinlich nichts mit der gemeinsamen Richtung im Unternehmen und mit der gesamten Zielerreichung.
Absolut. Ja. Und also nicht nur im Team, sondern auch von unten nach oben natürlich. Ja. Ja, also idealerweise werden diese Führungsinstrumente auch so eingeführt, dass sie im Prinzip gemeinsame Verabredungen sind. So machen wir Verantwortungsübergabe, so halten wir accountable. Und natürlich kann dann ein Teammitglied auch auf die Chefin zugehen und sagen, du hast mir jetzt gerade eine Aufgabe über den Zaun geschmissen. Ich halte dich jetzt dafür accountable, dass du mir das nochmal erklärst. Das haben wir verabredet. Also bei Accountability geht es in der Quintessenz immer darum, Verabredungen, die man aufgestellt hat, nachzuhalten. Und wenn man das zur Routine macht, dann wird das einfach, gerade ist es eine Routine, dann hat das nichts mehr mit Bedrohung zu tun.
Aha.
Und deshalb ist bei Accountability besonders wichtig, da Routinen einzuführen, weil wir so viel Angst haben vor diesem, da kommt Misstrauen auf.
Gut, dann treffen wir uns quasi zu regelmäßigen Check-ins, halten nach, und dann endet das Projekt ja aber auch irgendwann. Also nicht irgendwann, also innerhalb unserer festgelegten Deadline.
Genau, es ist alles gut gelaufen, ja, Projekt ist beendet. Gut, wenn's wirklich gut gelaufen ist, dann sind wir natürlich immer on track gewesen.
Aha.
Ja, und dann ist irgendwann mal Zeit, und das kann man natürlich auch zwischendrin machen, Feedback zu geben.
Ja.
Und bei Feedback gibt's natürlich die zwei Varianten. Das positive Feedback, unglaublich stärkend. Ja, wenn wir Menschen sagen, das hast du richtig gut gemacht und das hat es bei mir bewirkt, weil ich auch gleich noch was zur Struktur von Feedbacks. Nichts gibt mehr Energie. Ja, also es gibt tatsächlich auch Studien, eine aus dem Teamzusammenhang, eine aus dem Ehezusammenhang, dass es ist so ein Ratio an positiven Messages ins Team rein versus negative. Und die optimale Performance erreicht man so beim Ratio, also positiv zu negativ, von 4 bis 5,6 zu 1.
Okay.
Also je mehr positiv bestärkt wird, desto mehr performt das Team. Klar, wenn gesagt wird, du machst was gut, dann willst du es erst recht machen. Ja, ein Lob produziert immer ein Hinzu, davon möchte ich mehr haben. Ja, während ein kritisches Feedback, natürlich muss das auch nötig, aber ein kritisches Feedback oft als erste Reaktion weg von auslöst. Gerade wenn es schlecht gemacht ist, führt es oft dazu, dass Leute dann einfach diese Situation komplett meiden. Ja, also ich weiß das immer noch, ich habe das mal gehabt nach einem Workshop. 2 Jahre her, da war in einem Workshop, den ich geführt habe, was schiefgegangen. Und ich wusste auch, das war nicht gut. Das ist auch typisch für Feedback. Ja, meist haben wir schon auch ein Gefühl, dass das eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist, was wir da geliefert haben. Ja, dann bekam ich Feedback nach dem Workshop und er sagte, der Workshop war super, aber du, Dorothea, an dieser Stelle war echt nicht gut. Meine typische Reaktion, und der Klient hat natürlich jedes Recht, das so zu machen. Ja, der muss jetzt auch nicht irgendwie sich genau überlegen, wie er mir Feedback gibt. Meine erste Reaktion war, ich mache nie wieder so einen großen Team-Workshop.
Mhm.
Ja, es war für mich auch so ein Angang. Ich liebe ja kleine Formate. Es war ein großer Workshop. Und die erste Reaktion war echt weg von, ja, ich mache das nie wieder. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, also hier, jetzt schalt mal dein Coach-Gehirn ein. Du machst doch Führung, so geht das nicht. Und habe dann die Situation reflektiert, habe mich jetzt darauf eingestellt, dann auf das Feedback, habe dann den wahren Kern gesucht und musste mich aber echt dazu anschieben, dann zu sagen, nee, und jetzt lässt du dich drauf ein, und habe dann sogar explizit möglichst bald einen neuen Team-Workshop gemacht, um diese Erfahrung zu überschreiben. Ja, also Feedback ganz wichtig, aber kritisches Feedback braucht eine gute Struktur, damit die Leute das gut verdauen können. Und da gibt es ein Format, das funktioniert sowohl für positives als auch für negatives Feedback. Das heißt SBI-D, das steht, die Abkürzung im Englischen, Situation Behavior Impact. Bindestrich, sowas wie eine Atempause und dann D für Development. Und da sind wir dann auch schon im vierten Schritt des Schwungrads. Ein gutes Feedback beschreibt erstmal ganz konkret die Situation. Also meinetwegen, ja, gestern in dem Meeting. Dann guck mal so, kleiner Blick, ist die Person in dem gleichen Meeting. Situation möglichst so beschreiben, nicht mit Bemerkungen, so als hättest du filmen können. Ja, zweiter Schritt, was ist das Verhalten? In dem Meeting hast du 90% der Zeit geredet. Ja. Ja? Also Beschreibung der Situation, auch wieder darauf achten, keine Bewertung rein, keine Unterstellungen, sondern einfach, was habe ich gesehen? Und dann kommt ein Switch und dann kommt der Impact. Und der Impact, da geht es darum, was hat das mit mir gemacht? Und die sagen, es hat bei mir das Gefühl ausgelöst, ich kann mich mit meinen Themen nicht mich zeigen.
Einbringen, ja.
Ja, und das ist, also ich gerade merke, ich bin schon selber gestolpert. Ganz wichtig ist es, bei diesem Impact wirklich bei sich zu bleiben. Weil was passiert, wenn du sagst, wenn du mir jetzt so zuhörst, wie ging es dir, als ich dir das so gesagt habe? Ja, ich hatte das Gefühl, ich komm nicht durch. Was hat das in dir ausgelöst?
Naja, also du gibst damit ja die Schuld schon direkt an den Gegenüber. Ne? Also diese Rechtfertigung, wenn ich quasi eher sagen würde, quasi du hast den Raum eingenommen.
Dann ist es eine Schuldzuschreibung, ja.
Genau, ne? Und wenn du aber sagst, okay, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nicht zu Wort, dann kannst du das jetzt aufgreifen und reflektieren und dann entweder sagen, oh, stimmt, das war aber eigentlich ja mein Ziel im Rahmen eines Workshops, dass wir uns austauschen. Und insofern kann man dann darauf reflektieren. Aber tatsächlich ja bei diesem Ich, was hat das mit mir gemacht? Und dann kannst du damit weitermachen im Prinzip.
Ja, also genau, das ist ganz wichtig. Und dieses Ich habe ein Gefühl, das ist ein wahnsinniger Stolperstein. Also wichtig ist halt, wenn man es wirklich schafft, seine Gefühle zu zeigen und nicht in der Referenz auf das Gegenüber. Ja, also irgendwie, ja, es ist echt schwierig, so wie es jetzt angekommen hat. Und da merkt man, das ist echt schwierig. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das ist oft eine Einleitung für eine Unterstellung. Ja, da kommt dann oft so, ich habe das Gefühl, du hast mich nicht ernst genommen. Dann geht's ja gar nicht, dann tue ich so, als wäre es mein Gefühl, aber eigentlich schiebe ich es dir in die Socken und du bist in der Defensive. Ja, wenn ich das Gefühl sage, bei dem 90%, ich hatte das Gefühl, ja, allein das Ich hatte das Gefühl, ist schwierig. Ja, sondern einfach, ja, ich kam gestern nicht so richtig durch. Dann kann das ja auch was sein, was erstmal nur mit mir zu tun hat.
Nein.
Ja, vielleicht war ich ja nicht gut drauf.
Mhm.
So, und das Wichtige ist, dahinter steht, also Beschreibung, Situation, Verhalten, so als hättest du es filmen können, ist, ich nenne das immer unbestreitbare Wahrheiten, kannst du nicht bestreiten. Ja, das Meeting war gestern, du hattest 90% der Zeit, ja, vielleicht hat jemand mitgestoppt, wie auch immer, ja, unbestreitbare Wahrheiten. Beim Impact geht es auch darum, das unbestreitbar zu machen. Und unbestreitbare Wahrheit über mich ist etwas, wie es in mir geht.
Ja.
Ich war frustriert, weil ich nicht durchgekommen bin. So, genau, das wäre jetzt eine gute Formulierung. Alles, was Impact auf mich hat, aber auf die andere Seite weist, ist eine Unterstellung. Ja? Und dann funktioniert Feedback nicht gut. Ja? Weil du willst natürlich nicht, dass ich frustriert bin. Ja, deshalb wirst du dann vielleicht anfangen zu überlegen, ja, wie kann ich das anders machen, damit ich die mitnehme. So, aber das ist so eine erste Hälfte des Feedbacks, Situation, Verhalten, Impact auf mich. Und dann habe ich ja gesagt, dann gibt's einen Bindestrich, die Atempause, da geht's drum, einmal, also uns allen fiel Feedback schwer. Mir als Feedbackgeber fällt schwer, weil ich muss dir was sagen, was jetzt nicht so gut ist und ich möchte dich eigentlich nicht verletzen. Dir fällt schwer, weil du willst es ja gut machen. Ja, und du hast es ja nicht böse gemeint. Und deshalb ist es gut, nach so einem Feedback, also ein Feedback sehr knapp zu halten, dann wirklich einen Moment Zeit zu lassen. Und dann aber auch, zum Beispiel der Briefing, Backbriefing, als erstes zu fragen, was ist bei dir angekommen? Was glaubst du, meine ich? Das zu klären und dann aber auch in dieser Pause die Gegenseite die Chance lassen, wie war denn das für dich? Ja, okay, dann sagst du vielleicht, ja, ich habe die ganze Zeit geredet, weil ich ganz viel loswerden musste.
Nein.
Es hat mich sehr bewegt. Ich musste es einfach mal loswerden und es war für mich total hilfreich, dass du nichts gesagt hast. Dann bist du auf einer Ebene, wo du gemeinsam sprechen kannst. Ja, und dann kannst du anfangen, wenn du die beiden Sichten mal hast, wie ging es mir als Feedbackgeber, wie ging es dir als Feedbacknehmer, dann kannst du sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, so dass es uns beiden taugt. Ja, und das ist dann der letzte Schritt, das Development, wo ich, wenn ich Feedback gebe, sagen würde, okay, und René, wie willst du denn beim nächsten Mal damit umgehen? Und dann sind wir mitten letztlich in der Situation, wo du schon überlegst, wie kannst du dich jetzt aus diesem Feedback heraus weiterentwickeln?
Mhm.
Also Situation, Verhalten, unbestreitbaren, einfach Fakten, Daten, wie Film, Impact on me, wirklich bei mir bleiben. Ja, was waren meine Gefühle? Und meine Gefühle fangen nicht an mit dem Satz, ich habe das Gefühl, das, weil das geht immer zurück auf die Gegenseite. Abgleich und dann wirklich, okay, wie geht's weiter? Ja. Und dann sind wir quasi fast schon mit einem Schritt dann im Coaching, als letztem Element des Flywheels, gemeinsam zu schauen, dass ich dir Impulse gebe, weil so ein Feedback ist ja schon ein Impuls. Denk doch drüber mal nach, wie du dich weiterentwickeln kannst.
Ja. Aber es ist halt ein Blick nach vorne und nicht, ne, man verlässt dann diese Perspektive, das, was gewesen ist, sondern schaut nach vorne, um dann zu sagen, sich auch wahrscheinlich auf was Konkretes festzulegen, das mitzunehmen und dann im Prinzip bei der nächsten Aufgabe und dann auch wieder mit dem Start, so wie du es beschrieben hast, der Verantwortungsübergabe, geht's dann im Prinzip in die neue Runde mit der Weiterentwicklung.
Mit der Weiterentwicklung, genau. Und was du auch ganz wichtig sagst, ist, schaut nach vorne, das ist wichtig. Ja, ich hatte ja gesagt, negatives Feedback, wenn du einfach dann stehen bleibst, ohne weiterzumachen mit dem Development, dann bleibt dieses Negative. Mit dem Development überschreibst du aber ja natürlich dieses Verhalten, was du meinen willst, mit was Neuem, Positivem und ermöglichst damit deinem Gegenüber wirklich den Schritt auch zu gehen. Ja, weil in so einer Entwicklung besprichst du natürlich nicht nur sozusagen, was kannst du tun, sondern was sind konkrete nächste Schritte, wie sieht das aus, ja, was musst du tun, damit du vielleicht deine Redezeit ein bisschen mehr in den Griff gehst. Also da sind wir dann bei Coaching-Fragen, die sehr offen sind. Und ja, dann könnt ihr so weitermachen. Und schon bist du im Flywheel. Und dann kommt Entwicklung rein. Und weil man aber so nah ist, entsteht halt Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist dann wiederum die Basis, dass du beim nächsten Mal sagen kannst, okay, jetzt haben wir das alles besprochen, wir haben einen klaren Plan. Beim nächsten Mal lasse ich einfach ein bisschen mehr los und noch ein bisschen mehr. Und das führt dann auch zu einer unglaublichen Entlastung auf der Seite der Führungskraft. Ja, es ist am Anfang mehr Zeit. Du hast ja auch gesagt, sage ich das eingangs, also ich schmeiß das halt über den Zaun, weil ich keine Zeit habe. Aber dieses Zeitinvest lohnt sich halt total, weil wenn sich Menschen gut entwickeln, nehmen sie dir dann relativ schnell sehr viel mehr Arbeit ab. Wenn du aber in diesem Zyklus sehr klar bleibst und die Menschen entwickeln sich nicht, weißt du auch sehr viel früher, wo die Probleme sind. Ja, also wenn die Übergabe nicht geklappt hat, wenn der Mensch sich schwer tut, Termine zu halten, ja, dann hast du einfach ganz, ganz viele, weil du viele Verabredungen getroffen hast, hast du ganz viele Punkte, wo du sehen kannst, klappt oder klappt nicht. Ja. Und dann kommst du auch schneller zu einer Entscheidung, hey, der schafft den nächsten Schritt nicht oder der passt vielleicht nicht ins Team und wirkst damit dem entgegen, was ich ganz viel sehe in Teams, dass Leute, die schlecht sind, viel zu lang gehalten werden, weil man nie wirklich überprüft hat, was können die?
Was wollen sie, was können sie? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Schlussfolgerung dann auch aus diesem Kreislauf, das dann auch dafür zu nehmen, tatsächlich zu bewerten. Wir hatten ja eingangs, hattest du ja diese Ausgangssituation, man hat irgendwie das Gefühl, es klappt nicht. Da ist eigentlich vielleicht auch der Wille zwar da oder irgendwie müsste es eigentlich klappen. Man weiß noch nicht so warum. Und dann lässt man sich auf diesen Prozess ein und dann hat man sehr, sehr schnell wahrscheinlich einen Überblick. Dann geht es in die richtige Richtung. Oder tatsächlich, und das ist dann eben aber auch wichtig für das Team, aber auch für das Unternehmen, zu sagen, es geht halt nicht weiter.
Genau. Schwunggrad der Führung.
Ja. Dorothea, vielen Dank für diese Grundlagen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Adlerperspektive gehen und nochmal deine Kurzzusammenfassung oder die wichtigsten Punkte, die Führungskräfte mitnehmen sollten für gute Führung, auf den Punkt gebracht.
Auf den Punkt gebracht. Also bei guter Führung geht es ganz stark darum, immer an jeder Stelle sehr klar zu sein. Was will ich? Was haben wir verabredet? Dafür kann man die Tools in diesem Flywheel nutzen. Ja, eine gute Verantwortungsübergabe, Accountability, also Rechenschaftsroutinen, Feedback, da geht es ja auch Klarheit. Ja, wie gut war das? Was ist mein Blick auf dich? Was ist dein Blick auf mich? Und dann Entwicklung, also diese Klarheit herzustellen, indem man diese Instrumente einfach systematisch übt. Und mehr ist es auch ehrlich gesagt nicht. Ja, also das ist 1:1 Führung braucht nicht viel mehr. Ja. Und damit aber mit diesem Zyklus ganz gezielt Vertrauen aufzubauen, auch immer wieder überprüfen, wie gut ist mein Vertrauen schon? Wo hakt's noch? Und das ist dann aber ein eigenes Thema.
Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Wir werden uns jetzt über das Jahr im Podcast mit einzelnen Themen aus dem Bereich Führung, auch aus diesem Flywheel noch auseinandersetzen. Insofern können sich da alle freuen und noch tiefer einsteigen in einzelne Themen. Dorothea, vielen Dank für deine Einblicke in die Prinzipien oder Grundlagen guter Führung.
Ja, vielen Dank, René, dass ich das hier zeigen könnte. Ich glaube, es ist ein richtiger Booster für Teams und nicht schwierig. Und ich freue mich auf die nächsten Sessions.
Ich auch. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet jetzt für eure Führungsarbeit schon die ersten Sachen mitnehmen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere kurz und knackige Folgen zum Thema Führung haben mit Dorothea. Von daher hört dann immer wieder rein. Wenn ihr Fragen an Dorothea habt, findet ihr sie natürlich auf LinkedIn. Schaut auch gerne in ihr Buch rein, das sie geschrieben hat. Und wenn ihr Anmerkungen oder Feedback auch zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.